Ja, Aloha Yannick heißt es wieder und du hast es ja verkündet in der letzten Podcast-Folge. Heute wird es spannend. Aber als allererstes wollen wir natürlich erstmal fragen, wie geht's dir und wie verlief dein Training in dieser Woche?
Ja, hallo Markus. Es wird tatsächlich jetzt spannend, aber werfen wir doch einen kurzen Rückblick auf die Woche, wie es lief. Ich bin mega zufrieden. Jetzt heute haben wir Freitagnachmittag, ein wenig ungewohnt, dass wir mal an einem Nachmittag aufnehmen, sonst ist es meistens so entweder frühmorgens oder spätabends. Aber trotzdem eine gute Bilanz schon gezogen, einiges Volumen und Intensität hinter mir gehabt und richtig Freude, dass der Körper langsam wieder kommt und man auch hier die Trainingsvolumen mittlerweile sieht oder quasi die Erfolge daran.
Ja, auf alle Fälle ist es eine gute Woche und du hast natürlich auch, sag ich mal jetzt, wie du sagst, eine höhere Umfangsverträglichkeit, die sich schon auszeichnet. Kurzer Side-Fact noch, heute früh hast du 3,5 Stunden Rad auf dem Plan, beziehungsweise hast du schon absolviert. Wie war das, 3,5 Stunden auf der Rolle zu sitzen und jetzt hier im Podcast zu sein? Gut verkraftet oder war es nach 2,5 Stunden etwas monoton?
Ja, das war wirklich eine interessante Erfahrung. Zum Glück hast du mir hier noch ein wenig in der ersten Stunde Schwellentraining eingeplant. Sonst wäre es wahrscheinlich die Aussage ohne nie wieder. Mittlerweile muss ich sagen, ja gut, da waren es wenigstens nur 2 Stunden Ausfahren oder quasi eben Grundlage fahren danach. Es ging. Die Monotonität, die kam natürlich irgendwann. Da würde ich sagen, kann sich aber mittlerweile relativ gut ablenken mit anderen Gedanken oder eben dann nimmt man mal das Handy noch hervor und wird das eine oder andere Mail noch abarbeiten, aber es bleibt und ist sicherlich eine Herausforderung, alles so, also für mich persönlich alles so über 2,5 Stunden, 3 Stunden ist schon, ja, eine Ansage, die man verkraften muss, die nicht jetzt jeden Tag sein muss, aber auf der anderen Art, es bleibt keine andere Wahl. Draußen regnet es, stürmt es und ist nicht wirklich schön. Demzufolge, ja, bleibt man drin, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Da vielleicht noch so ein bisschen, ne, also kannst du vielleicht mal auch bei dir reinschauen. Bei mir ist es so, manchmal ist es so, dass ich irgendwie nach 30 Minuten denke, boah, das ist ja richtig stupide, langweilig. Und dann ist eigentlich so von Minute 30 bis irgendwie eine Stunde 20 so eine schwere Phase und danach ist mir eigentlich alles eigentlich relativ egal. Oder wenn man die Halbzeit vorbei hat, dass man dann quasi, dass es ja nur noch positiv werden kann, was man runterzählt, weil man hat ja schon die Hälfte geschafft. Was sind da so deine mentale Taktiken? Natürlich ist es immer cool, eine Aufgabe zu haben und einen Inhalt, weil dann ist es irgendwie, okay, man muss das abarbeiten und jetzt kommt das nächste und dann vergeht die Zeit viel schneller. Aber vor allen Dingen jetzt, wie du gerade sagst, die 2 Stunden, die hinten raus noch bei dir kamen, was sind so da deine mentalen Tools, die du für dich selber verwendest, um in Anführungsstrichen diese 120 Minuten so gedankenlos in dem Sinne, dass es jetzt langweilig ist, wie möglich zu verbringen?
Ja, ganz gute Frage. Es ist noch interessant, es gibt 2 Taktiken. Die eine Taktik passt jetzt wie automatisch, wie du sagst, so die erste halbe Stunde, die ist relativ locker, flockig, die geht die wie im Flug vorbei. Danach kommt so wie ein Loch bis zur Halbzeit und danach wird es tendenziell besser. Was mich aber tatsächlich am meisten voranbringt oder ja positiv stimmt, ich teile jeweils die Zeiten in kleineren Zeiten ein. Also wenn ich jetzt 3 Stunden auf der Rolle bin, dann mache ich meistens so halbe Stunde Rhythmus und dann weiß ich, wie so cool, die erste halbe Stunde, das bedeutet der erste Sechstel schon erledigt. Dann sind es bleiben nur noch 5 Sechstel. Hört sich im ersten Moment negativ an, ist mir bewusst, aber ich halte mich hier mehr am Positiven, beziehungsweise dann sagt man sich, ja gut, jetzt noch zweimal diese Zeit und dann hat man schon die Hälfte, dann hört sich das Ganze wieder viel besser an und so lässt sich das relativ gut akzeptieren. Also ich habe dasselbe Erlebnis jeweils auch bei den Long Runs, 90 Minuten oder länger auf dem Laufband, auch das hört sich für viele und selbst für mich auch extrem langweilig an, meine 90 Minuten auf dem Laufband rennen zu rennen, aber dann macht man sich halt auch so 15 Minuten oder 30 Minuten Zeiten aus im Kopf und dann geht's relativ zügig vorbei.
Ja, ist mega interessant so, ne? Also das sind ja auch so Ironman-Taktiken auf der Langdistanz, wenn man sich schlecht fühlt, irgendwie, dass man seinen Geist in Anführungsstrichen immer in die Irre führt und sagt, ja, es ist nur noch so viel und sich das Ganze halt irgendwie schön redet, obwohl eigentlich die Realität eine andere ist. Aber ja, dann sieht man halt, was mental, ja, das einfach für Herausforderungen sind oder dass es halt auch die permanente mentale Arbeit ist im Ausdauersport, egal wo und wie man sich bewegt. Neben dem ganzen Training und so weiter konnte man heute verkünden, oder konnte man sehen, dass du noch weitere Partner für dieses Jahr gewonnen hast? Möchtest du uns dazu kurz was sagen oder wird das später noch in einem größeren, sage ich mal, Rahmen veröffentlicht?
Ja, es wird sicherlich in einem späteren Zeitpunkt mal präziser darauf eingegangen werden. Aber wie du sagst, ja, ist natürlich jetzt extrem schön, wo man die ersten Zahlen hatte, also seit Dezember. Kann man da hier peu à peu mit mehreren Partnern oder kann man mit einigen Partnern ins Gespräch und jetzt wird das peu à peu immer definitiver, beziehungsweise man kann es oder darf es endlich veröffentlichen und ja, ist ein Riesenprivileg bereits jetzt schon im erst zweiten Triathlon-Jahr eigentlich quasi schon auf relativ namhafte Partner zählen zu können, die einem, ja, sehr unterstützen, auch längerfristig unterstützen wollen und das ist ein Riesenprivileg.
Was ist bei den Partnern und Unternehmen ja vielleicht einfach so ein bisschen auch als Zeittrick, weil das ist so ein bisschen natürlich, wir wissen alle, Triathlon ist jetzt, ne, das Golf oder die Formel 1, nein, es ist jetzt übertrieben, aber trotzdem ist es halt eine kostenintensive Sportart, die sowohl, sag ich mal, viel Zeitaufwand betreibt, ist das erste, dann viel Reiseaufwand und das nächste ist noch viel Kapital im Supermarkt. Also in dem Sinne ist es egal, auf welchem Niveau wer Triathlon betreibt, ist es so, dass es halt einfach, dass es ein, ja, man ein gewisses Investment tätigen muss und deswegen ist natürlich so ein bisschen die Frage, ne, das sind ja auf der einen Seite Partner aus dem Sportbereich, die du da für dich gewinnen konntest. Aber das sind ja auch Partnerschaften, ne, relativ neutrale Firmen, die jetzt nicht nur Sport machen, sondern einfach in anderen Geschäftsfeldern tätig sind. Was waren einfach für die Unternehmen auch die, sage ich mal, die Merkmale zu sagen, okay, so einen jungen Athleten, der so Gas gibt, den möchten wir unterstützen oder auch aus deiner Perspektive, was hat, sage ich mal, in Anführungsstrichen die Unternehmen überzeugt? Auch zu sagen, okay, da ist Potenzial da, da wollen wir dabei sein, das wollen wir unterstützen, das ist eine Chance für ihn, für uns, für alle gemeinsam. Was sind da aus deiner Perspektive jetzt nach den einigen Gesprächen, die bei dir gelaufen sind, die Faktoren, dass du auch einfach, sag ich mal, Leute für das Projekt oder für deine sportliche Laufbahn gewinnen konntest?
Ja, ganz gute Frage. Und ich glaube, ein großer Punkt war definitiv die Regionalität. Das ist wahrscheinlich der Vorteil in der Schweiz. Dies oder das Land an sich ist relativ klein. Demzufolge viele Unternehmen setzen eigentlich noch einen großen Wert darauf, dass man sich ein wenig kennt oder aus der Region kommt. Und darauf habe ich jetzt, also das ist selbst mein Interesse gewesen und bestätigt es eigentlich quasi durch die Antworten von den Unternehmen auch, dass sie genau das eben auch sehen und eigentlich quasi, ja, wenn sie jemanden unterstützen, dann muss es jemand Regionales sein, den man plus minus vielleicht kennt. Und dann, was natürlich sicherlich der ausschlaggebende Punkt war, auch innerhalb der kürzester Zeit konnte man quasi, wie das überall oder häufig in der Medien publiziert wurde, quasi als Senkrechtstarter verkaufen. Demzufolge, es stimmte ja auch, also innerhalb von einem Jahr so einen schnellen Erfolg erzielen zu können, ist durchaus nicht alltäglich und nicht selbstverständlich. Und das führt natürlich zurück, dass man hier einen extrem großen Willen, eine große Disziplin aufweiste, eine sehr große Leidenschaft, Freude. Und das ist natürlich, was einen Menschen prägt. Also ich würde sagen, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, das ist ein gewisser Charakterzug, den man verkörpert. Und wenn hier natürlich quasi das Unternehmen, und das sind meistens auch Gedankengut, die man auch in der Arbeitswelt als positiv erachtet, tatsächlich hier in der Schweiz, dann ja, widerspiegelt es eigentlich quasi die Philosophie von den Unternehmen und sie sehen sich selbst quasi darin, nur ich auf der sportlichen Ebene, sie auf der beruflichen Ebene und das matcht relativ häufig noch und dann ist es, sind wir auch ehrlich, eine gewisse Charakter- oder Sympathiefrage, ob das funktioniert oder nicht, aber ich glaube, das waren die drei Hauptaspekte, weshalb es, ja, oder weshalb ich jetzt so schnell auf so viele neutralen, wie du sagtest, neutrale Unternehmen zurückgreifen konnte und dass ich mit denen ja mehrere Jahre jetzt in Zukunft verbringen darf, das ist absolut nicht selbstverständlich und war extrem schön zu sehen.
Ja, auf alle Fälle ist so ein bisschen, was du halt gerade beschreibst, ja sehr interessant. Also im Endeffekt einfach diese Vision haben und dann aber nicht nur so ein bisschen vor sich her visionieren oder das verfolgen, sondern da wirklich einen Effort reinzustecken, der in Anführungsstrichen, so wie viele, die den Podcast vielleicht hier hören und auch schon länger verfolgen, auch mal die ein oder andere kürzere Nacht in Kauf nehmen in den letzten Jahren bei dir, um halt das Ganze voranzutreiben und um dann entsprechend in Anführungsstrichen, so wie der Unternehmer sein Unternehmen hat, aber du als Athlet quasi das Unternehmen als Athlet in den Fahrwasser zu bringen, dass das Schiff halt erstmal irgendwie fährt und läuft. Und das Anfangsinvestment ist definitiv groß und der erste Schritt ist immer so ein bisschen der schwierigste, aber trotzdem muss man dann auch weiter dranbleiben. Und da beschreibst du eigentlich ganz gut, dass das natürlich eine Eigenschaft ist oder ein Attribut, was man sich für jeden Mitarbeiter oder für jeden Inhaber irgendwie wünscht, um dann halt langfristig auch erfolgreich sein zu können. Langfristig erfolgreich sein, du hast es gesagt, im ersten Jahr, natürlich ist dann immer, ja, Nizza, die Ironman WM in Anführungsstrichen, Quali ist nicht so schwierig, weil wollen nicht so viele hin oder her. Du warst bei der WM in Nizza auf der Langdistanz, hast dich aber dieses Jahr auch dann noch in Cozumel für Hawaii qualifiziert, um das einfach nochmal aufzugreifen. Und jetzt haben wir in der letzten Folge besprochen, okay, es ist soweit, du hast natürlich den Luxus, was du dir gewünscht hast, aber nun ist es dir der Wahrheit entsprechend. Du kannst die Reise planen und das Anfang des Jahres 2026 und musst nicht in Anführungsstrichen erste Quali im April, Mai, Juni, Juli machen. Es steht fest, es geht nach Hawaii im Oktober 2026. Und letzte Woche, in den letzten zwei Minuten, wollten wir ein bisschen auf die Reise eingehen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist überspannt das die Zeit. Und du hast uns gesagt, okay, heute holst du uns komplett ab. Wie sieht Hawaii 2026 für dich aus? Was wird investiert? Welche Vorbereitungsmaßnahmen kannst du, sag ich mal, jetzt schon bekannt geben und realisieren, wie du dich auf dieses Highlight als Athlet vorbereiten kannst?
Ja, ich denke, da müssen wir unsere Zuhörer und Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen und wir fördern ja einen transparenten Austausch. Daher würde ich sagen, gehen wir bestmöglich auf möglichst viele Details an. Grundsätzlich beginnt die Reise bereits im September. Nun steht es fest, oder dank dem Arbeitgeber auch, ich kann am 5. September bereits nach Hawaii fliegen, bewusst direkt nach Kona fliegen und dort das Trainingscamp absolvieren zu können, weil im Nachgang muss man sagen, Miami war extrem spannend und sicher ein Riesenprivileg, dass man eigentlich alles zu Fuß erreichen konnte, kaum hatte man mehr Ausgaben im Sinne von noch ein Auto zu mieten. Auf der Schattenseite war es halt mehr, die Radstrecken waren teilweise sehr unsicher. Ich meine, es sprach schon für sich, wenn ich innerhalb von 3 Wochen 4 Platten einfuhr und ich werde jetzt mal so sagen, ich bin grundsätzlich ein geschickter Radfahrer. Wie aber auch, dass man, ja, halb hot durch die Stadt fahren musste, was einfach nochmals ein größeres Risikogebiet darstellte, fiel diesmal der Entscheid bewusst, nee, ich möchte direkt an Ort und Stelle trainieren, wo ich auch das Race habe, zumal hier auch noch ein riesen Zeitdifferenz noch dazu kommt. Ich meine, Miami ist auf der komplett anderen Seite von Amerika wie Hawaii, würde dazu führen, dass man gleich nochmals, ich würde jetzt behaupten, es sind 6 oder 7 Stunden Zeitverschiebung hätte, sicherlich nochmals ein Flug von über 7 Stunden. Demzufolge habe ich das alles direkt zu Beginn auf mich genommen.
Also auf alle Fälle interessant und ja, ein richtig cooler Ansatz. Also wie gesagt, ne, also wir haben das auch, sage ich mal, schon öfter besprochen. Also es gibt natürlich immer die Hawaii-Sieger wie Patrick Lange, die sich auch in Texas vorbereitet haben, dann 14 Tage vorher rüber sind auf die Insel. Aber es gibt natürlich auch das Paradebeispiel Frodeno, der sich 6 Wochen auf Maui vorbereitet hat, vor seinem letzten großen Tag auf Hawaii, wo er gesagt hat, es hat alles gepasst, es war das perfekte Rennen. Und so gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und natürlich das, was du gerade sagst, der Reisestress, du wirst keinen Reisestress mehr haben, weil 5. September bis zum Rennen ist genug Zeit, um sich erstmal an die Zeitumstellung und auch an die klimatischen Bedingungen zu gewöhnen. Ist es so, dass das primär die Gründe waren und ist es auch eine Sache, worauf du dich freust oder ist es in Anführungsstrichen auch, wo du sagst, okay, wenn ich halt auch auf der Insel bin, dann muss man natürlich auch sagen, sowohl als auch, also auf der einen Seite ist es der positive Aspekt, du bist auf der Insel, auf der anderen Seite kriegst du jeden Tag die knallharte Wahrheit. Also du weißt jeden Tag, wie müde, platt und was auch immer du sein musst im Training. Du weißt, das ist die Strecke, das ist der Renntag, da muss ich durch und vielleicht mag das jetzt erstmal in den Illusionen immer so toll klingen und da mag das auch schön sein, aber jeder, der mal irgendwo 3 Wochen trainiert hat in der Hitze und so weiter, der weiß auch, irgendwann ist man ein bisschen Müdigkeit da und dann möchte man das nicht mehr sehen oder dann ist der Wind oder was auch immer es ist, dann anstrengend. Und ist es so, dass du sagst, okay, nee, das ist dir eigentlich egal oder ist das auch eine Sache, worauf du mit Respekt blickst, weil in Anführungsstrichen, du lernst deine Dämonen 4 Wochen lang kennen.
Dämonen, sehr gutes Wort. Ja, ich glaube, definitiv wird das eine Frage des Geistes sein, wie gut, dass man sich moralisch fit halten kann. Nee, Spaß beiseite. Also ich muss zugeben, große Ausweichmöglichkeiten gab es eigentlich für mich eben nicht mehr, weil, wie gesagt, Miami kam für mich selbst nicht mehr in Frage. Dann hast du es erwähnt, Texas wäre noch eine Option gewesen, wo ich einfach immer wenig, ja, Respekt davor habe, weil ich selbst erlebt habe in Miami, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht mehr so vorhanden ist und nur die Hitze, es ist ein Riesenunterschied und ich meine, auch in Miami hatte ich fast eine Woche lang kaum Feuchtigkeit erlebt und da hatte ich dann schon mal noch Respekt davor gehabt, ja, wie ist denn die Adaption, weil in Cozumel musste ich mit Feuchtigkeit rechnen, dort, das ist praktisch unwahrscheinlich, dass es dort gar keine gibt und auf Hawaii ist dasselbe und dann muss ich sagen, na gut, wenn ich nur, also was heißt hier nur, Anführungszeichen, aber trotzdem 3,5 Wochen in ein Trainingslager investiere, dann möchte ich wirklich die Umgebung sehr adaptiv halten, wie es dann quasi am Wettkampftag ist. Und dann wäre halt eine andere Option gewesen, ja gut, geht man auf Maui. Da muss ich jetzt aber selbst zugeben, ich bin ein Riesenschisshaus, was Haie anbelangt. Und ich weiß selbst aus Erfahrung, weil ich schon mal privat in Maui war, Maui ist so plus minus der Hotspot oder die Hotspot-Insel, was Haie anbelangt. Und demzufolge, ja, fiel der Groschen dann relativ rasch auf Kona und ja, nun, ob es Fluch oder Segen darstellt mit der Strecke, wir werden es herausfinden. Aber ich persönlich freue mich extrem darauf. Die Strecke wird wahrscheinlich tagtäglich von mir besucht, weil ich in Waikola Village leben werde. Also ist eigentlich ein relativ bekannter Ort, wo alles nahe beisammen ist, eine eigene private Poolanlage noch besitzt, was relativ speziell für amerikanische Verhältnisse ist, für nur gerade mal irgendwie 3 oder 2000 Einwohner. Und ja, schlussendlich führt das dazu, wir werden sehen.
Ja, auf alle Fälle richtig cool und natürlich, dass wir dann halt auch immer Fakten und Daten kriegen von der Insel und von dir da im Training. Du hast es, oder auch die Hörer, die jetzt den Podcast hier verfolgen, kriegen natürlich mit, dass du sowohl einfach im Training als natürlich auch vom Aufwand und Wirtschaftlichen da sehr viel investierst. Und das macht man nicht, in Anführungsstrichen, wenn man das Rennen nur finishen möchte. Wir wollen heute auch gar nicht auf Ziele und so weiter eingehen. Dafür haben wir noch die nächsten 8 Monate Zeit und den ganzen Prozess. Aber ist es auch unterbewusst trotzdem so, also ne, ich habe das aus irgendein gutes Zitat gehört, Druck ist ein Privileg, weil wenn man Druck hat, dann heißt es, dass es einem was bedeutet. Aber also in dem Sinne, die Zielstellung, die du dir selber setzt, wird natürlich keine geringe sein. vor allen Dingen auch, wenn man jetzt den Aufwand betrachtet, den du halt in das Rennen jetzt stecken wirst oder reinsteckst. Und ist es so, dass mit diesem Aufwand natürlich auch deine Zielstellung höher wird und du in gewisser Art und Weise aber auch einen positiven Leistungsdruck verspürst, dem du gerecht werden möchtest?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den man, glaube ich, differenziert anschauen muss. Oder es ist ein Riesenprivileg, wenn man den differenziert anschauen kann. Auf der anderen Seite gibt ihm natürlich einen quasi extra Aufschwung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, halten sich trotzdem die finanziellen Ressourcen oder die finanziellen Ausgaben so in Grenzen, dass ich jetzt nicht sagen muss, ich mache mir einen extremen Druck, damit ich weiß, hey, irgendwo muss ich das Geld wieder reinholen, weil das muss man jetzt ehrlich sein als Age-Grupper und das werde ich ja definitiv noch in 2026 sein. Wird man das Geld, das man investiert, sowieso nie herausholen können. Preisgelder gibt es ja bekanntlich bei uns nicht. Demzufolge ist das definitiv losgelöst von mir. Es ist ein Investment, aber ganz ehrlich nicht höher tatsächlich, als ich da zum Beispiel in Cozumel getätigt habe. Und daher muss ich sagen, ist eigentlich quasi die Freude an dem Erlebnis oder also dem Abenteuer und quasi dann die Ehre an der WM wieder teilnehmen zu können, quasi fast das, was das Ganze vorantreibt oder mich tagtäglich vorantreibt und ja dazu führt, dass ich sicherlich ans Äußerste gehen werde dann an diesem Tag, an diesem speziellen Tag. Aber es ist sicherlich nicht quasi der Druck, den ich jetzt verspüren sollte, durch die finanziellen Tätigkeiten, für das muss ich sagen, sehe ich es zu losgelöst. Und da bin ich eigentlich relativ froh, dass ich das aktuell noch so verspüren darf.
Das war eigentlich dann vielleicht auch, also erstmal gut für deinen Einblick und so weiter, aber die Frage war halt eigentlich gar nicht auf das Wirtschaftliche bezogen. Hätte ich vielleicht ein bisschen präziser fragen sollen. Ich meine einfach, unabhängig davon, du hast es ja gerade gesagt, als Altersklassenathlet ist das immer ein Investment in sein eigenes persönliches Ziel, seine eigene Leistungsfähigkeit und so weiter. Aber ich erinnere mich zum Beispiel mal an einen Athleten, den ich trainiert habe, der hat Hawaii, der wollte unbedingt einmal nach Hawaii als Amateur und hat dann ein halbes Jahr vorher einfach nur noch, keine Ahnung, 6 oder 8 Stunden trainiert, ne? Und er wollte einfach einmal in seinem Leben diese Finisher-Medaille haben und das Rennen irgendwie finishen. So, und ich meinte eigentlich in dem Sinne, dass du dir selber mit dem Aufwand, also du sagst es ja gerade, es ist ein Privileg, aber dass du selber weißt, okay, ich als Yannick stelle so viel Training an, ich nehme mir extra Urlaub, ich fliege dort 4 Wochen hin, dass mit dem Aufwand, den du dafür jetzt betreibst, in der Organisation und in der Vorbereitung, dass dadurch auch in gewisser Art und Weise deine Leistungsziele für dich selber steigen und ob das ein positiver Druck ist oder ob du den so und so immer für dich selber in Anführungsstrichen hast, weil du so leistungsambitioniert bist.
Ah, sorry, ja, dann habe ich die Frage tatsächlich falsch verstanden. Nee, also da hast du absolut recht. Es löst natürlich einen positiven Druck aus. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das hat man jetzt relativ gut auch letztes Jahr schon gesehen. Ich bin ein sehr ambitionierter Athlet, der stets versucht, an sich weiterzuschaffen und nach neuen Sternen zu greifen. Daher würde ich sagen, ist es wie ein Mix. Also logischerweise stelle ich selbst die Messlatte immer höher und höher und dadurch wird sie sicherlich nicht niedriger gesetzt.
Ja, auf alle Fälle mega interessant, auch das Ganze dann mal in dem Rahmen halt zu verfolgen und vielleicht kriegen wir da auch mal Einblicke von einer Insel, wo dann quasi auch mal Sachen kritisch hinterfragt wird. Das ist natürlich immer schwierig hier im Podcast, das passiert dann oft auch mal in Sprachnachrichten und so weiter. Da können wir uns ja auch vielleicht noch mal was überlegen, wie wir das dann vielleicht hier transparent einfach teilen und indem wir das dann da hochladen auf der Insel. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Hawaii sind, lass uns da heute bleiben. Wir haben jetzt noch gute 6-7 Minuten. Jetzt ist es so, Triathlon, also für deine Familie ist es jetzt bekannt, ne? Deine Mutter hat dich ja in Cozumel unterstützt, war an der Strecke, aber auch dein ganzes Umfeld weiß natürlich, okay, jetzt Yannick macht Triathlon und jetzt nicht Sprint und Olympisch, er macht Ironman und trotzdem, du hast es ja auch letztes Jahr im Podcast gesagt und wie es jeder weiß, ne, jetzt geht man auf die Straße, manche Leute wissen nicht, was Triathlon ist, aber wenn man halt sagt, ja Triathlon, dann ist gleich Ironman Hawaii, das kennt in irgendwie Anführungsstrichen dann doch jeder. Jetzt geht's nach Hawaii, du fliegst jetzt dahin, hast die Qualifikation und so weiter. Ist es jetzt aber auch so, dass du quasi einfach, wenn du jetzt mit Leuten drüber sprichst und so weiter, dass einfach durch deine Wesensveränderung als Mensch, die du natürlich im Rahmen deiner sportlichen Laufbahn vollzogen hast, dass Leute das jetzt irgendwie auch fragen, okay, ey, was machst du denn da eigentlich? Also wird das Interesse da größer oder ist es eigentlich noch gleichbleibend? Oder ist für dich einfach schon auch das Gefühl, mit diesem Finitum der Weltmeisterschaft auf Hawaii, dass in Anführungsstrichen auch mehr Nachfragen kommen, in Anführungsstrichen, ja, oder ich fahre zur WM nach Nizza. Also dass jetzt einfach auch ein bisschen tiefer nachgefragt wird.
Es ist interessant. Zufälligerweise hatte Red gestern gerade im Geschäft eine intensivere Begegnung gehabt mit jemandem oder ein interessanteres Gespräch wie üblich, wo wir da tatsächlich das ein wenig thematisiert haben, beziehungsweise wir auch ins Gespräch gekommen waren, weil ich erzählt habe, ja, ich habe mich für die WM auf Hawaii qualifiziert. Und es ist, wie du sagst, allgegenwärtig, wenn man erwähnt WM Hawaii, das ist etwas so Gebräuchliches, das verbinden quasi Ironman und Hawaii, das wird, glaube ich, praktisch echt von jedem verbunden. Und ja, demzufolge ist es sicherlich oder führt es eher mal noch dazu, dass man ein Gespräch oder ein vertiefteres Gespräch angeht. Ich muss aber fairerweise auch zugeben, dazu mal, wo ich gesagt habe, ich habe mich für die WM Nizza qualifiziert. Ich glaube, schon selbst das Wort Weltmeisterschaft bedeutet bei vielen Laien, die jetzt überhaupt nichts mit Sport am Hut zu tun haben, ist das schon etwas Beeindruckendes. Und quasi, wenn man ein tiefergehendes Gespräch eingeht, also quasi das ja mehrheitlich dann auch mit Selbstsportler oder Sportlerinnen oder sicherlich die Personen, die ein wenig ambitioniert unterwegs sind, mit denen kommt man dann eher ins Gespräch, wenn es dann um Hawaii geht. Also daher, es ist doch interessant. Ich glaube, es kommt extrem darauf an, welche Gruppe man gerade vor sich hat.
Ja, trotzdem, ne, mega interessant auf alle Fälle auch, sage ich mal, das Ganze jetzt im Jahresverlauf zu betrachten. Also natürlich die Podcast-Hörer, einige andere werden das vielleicht jetzt auch so unabhängig vom Triathlon hören, aber nichtsdestotrotz, es ist ja primär ein Triathlon-spezifischer Podcast. Aber ja, es ist trotzdem, denke ich, ja, einfach interessant, das übers Jahr zu betrachten, auch wie das für dich als Athlet, ne, diese Erfahrung halt sein wird, wenn es dann halt wirklich auf Hawaii geht und es alles so ein bisschen finiter wird, weil, wie gesagt, wir sind jetzt noch 8 Monate weg, das hört sich immer viel an, ist aber gar nicht so viel, aber wenn dann halt das wirklich offensichtlich sind, dann wird es in Anführungsstrichen auch vielleicht bei dir etwas lauter medial, wenn das Ganze halt dann ansteht vor der Tür, und da ist es ja mega spannend, wie die Außenwelt darauf reagieren wird und auch was deine Wahrnehmung sein wird. Genau, ja, in dem Sinne würde ich erstmal sagen, also, du fliegst am 5. September nach Hawaii, dann ist das Rennen. Was passiert danach noch?
Ja, danach kann man sich wahrscheinlich denken. Man wird sicherlich die Saison nicht in die Länge ziehen. Also 2026 gibt es kein Cozumel oder Malaysia noch, sondern es wird dann quasi in die Off-Season gegangen. Bedeutet, ich werde sicherlich noch 2 Wochen Ferien vor Ort machen. Und ja, idealerweise kommt man dann gesund und ohne Krankheiten zurück, und dann kann man ab Oktober dann ja bereits für die Saison 2027 trainieren.
Okay, ja, in dem Sinne, Yannick, danke auf alle Fälle für das Update, und dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Definitiv, ich danke dir. Mach's gut, ciao Markus.
Ciao. Get up, 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 get up